Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Wer führt die CDU ab demnächst und wer geht als Kanzlerkandidat ins Rennen? Es gibt in der Union manche, die das gerne zügig klären würden. Das wurde auch beim Besuch von Armin Laschet gestern in Schleswig-Holstein bei dessen Kollegen Daniel Günther deutlich. Unser Landeskorrespondent war mit dabei. Wir schildern gleich außerdem, wie gut oder weniger gut Erntehelfer während ihrer Arbeit gegen das Coronavirus geschützt sind. Und zum Stichwort Corona schauen wir auch nach Gangelt in Nordrhein-Westfalen und wie sich der Alltag 6 Monate nach dem dortigen deutschlandweit ersten großen Virusausbruch verändert hat. Seehunde und Wattenmeer hätten es eigentlich als Kulisse sein sollen, als vor einigen Tagen Markus Söder, der CSU-Chef und Ministerpräsident in Bayern, in Schleswig-Holstein hätte zu Besuch sein sollen. Das klappte nicht. Stattdessen war gestern nun Armin Laschet im hohen Norden, seines Zeichens Landeschef in NRW und offizieller Anwärter auf die Unionskanzlerkandidatur und den CDU-Vorsitz. Für die Kanzlerkandidatur ist ja auch Söder zumindest inoffiziell im Gespräch. Und so wurde beim Treffen von Laschet mit dem Kieler Kollegen Daniel Günther natürlich nicht nur über Themen rund um Norddeutschland gesprochen. Johannes Kulms hat das beobachtet.
Was tun, wenn man die steil nach oben ragende Leiter schon ein ganzes Stück hinaufgeklettert ist und es plötzlich nicht mehr weitergeht, weil die Puste fehlt oder ein Kollege Hilfe braucht? Nicht nur für Fachkräfte aus der Windkraftbranche sind das wichtige Fragen, sondern womöglich auch für all jene, die gerne mal CDU-Chef und Kanzlerkandidat werden wollen. Am Montagnachmittag besucht Armin Laschet ein ehemaliges Bundeswehrgelände nahe der deutsch-dänischen Grenze. In einer Halle lässt er sich zeigen, wie Windkraft-Servicetechniker das Hinaufsteigen in luftige Höhen trainieren und wieder runterkommen. Hier auf dem GreenTech Campus in Engesande haben sich verschiedene Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien angesiedelt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident erhofft sich vom Besuch Inspirationen, wie er später vor Journalisten erklären wird.
In der Tat war das heute das Hauptthema. Nordrhein-Westfalen ist das Industrieland, braucht Unmengen an Energie und steigt nach der Steinkohle jetzt aus der Braunkohle aus. Und wenn man Industrieland bleiben will, muss man den Strom, der anderswo ist, möglichst schnell in diese Industrieregion bekommen. Und man muss, damit die Industrieproduktion CO2-frei wird, umsteigen auf die Wasserstofftechnologie, beispielsweise bei der Stahlerzeugung.
Wie genau das gelingen kann, hat sich Laschet zuvor zusammen mit seinem Kieler Parteifreund Daniel Günther in einer Raffinerie in Dithmarschen angeschaut. Doch natürlich ist der Mann aus Düsseldorf nicht nur wegen der Energiewende in den hohen Norden gereist. Die Bilder und die Gespräche mit seinem schleswig-holsteinischen Amtskollegen können ihm auch auf dem Weg zum CDU-Vorsitz bzw. zu einer Kanzlerkandidatur nützen. Noch vor 2 Wochen hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Besuch in Schleswig-Holstein angekündigt. Jener Mann, der in den letzten Monaten plötzlich in der Corona-Krise zu einem aussichtsreichen Kanzlerkandidaten zu wachsen schien. Doch Söders Traum von hübschen Bildern aus dem Wattenmeer zerplatzte. Kurzfristig sagte er die Reise ab, wegen der Pannen bei den Corona-Tests in Bayern. Auch Armin Laschet musste Anfang Juli wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies seinen Trip an die Küste absagen. Nun holt er ihn nach. Gastgeber Günther dankt für das Interesse.
Nicht nur an den touristischen Schönheiten Schleswig-Holsteins, sondern eben auch daran, was unser Land noch so stark macht.
Der Besuch in Engesande sieht für die beiden Politiker auch eine Fahrt im autonom fahrenden Elektrobus vor. Der darf auf dem Gelände nicht schneller als 15 Kilometer pro Stunde fahren. Die Route sei vorprogrammiert, erklärt der zuständige Projektmanager Marco Kalkhorst.
Er weiß, wo er langfahren muss. Und sollte irgendwas in seinem Kurs sein, wird er darauf reagieren. Langsamer werden, im schlimmsten Fall anhalten. So ist er im Moment. Sehr passiv aufgesetzt, aber das funktioniert auch super.
Nicht nur mit der fest vorgegebenen Route, sondern auch mit dem niedrigen Tempo ähneln die Ausgangsbedingungen für den Trip also dem Verfahren, das einen neuen CDU-Parteichef küren soll und an dem die Kritik immer lauter wird. Auch Daniel Günther mahnt inzwischen zur Eile.
Ich glaube, in diesen Zeiten, in denen wir uns über die Bewältigung einer Krise kümmern, und das ist mitnichten vorbei, sondern die nächste Phase wird vielleicht noch die größere Herausforderung für uns, gibt es vieles, was Menschen interessiert. Aber dazu gehört mit Sicherheit nicht eine lange Personaldebatte, die wir führen. Und schon gar nicht am Ende irgendeine Entscheidung für die Union, die so knapp ist wie beim letzten Mal. Und das ist auch der Grund, warum ich in der Tat es richtig finde, nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen, ob wir hier nicht eine einvernehmliche Lösung finden.
Lange Zeit galt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident als klarer Unterstützer von Laschet, vor allem aber dessen Teampartner Jens Spahn. Doch zuletzt hat Günther auch Sympathien für einen CSU-Kanzlerkandidaten durchblicken lassen. Beim Besuch seines Kollegen aus Düsseldorf macht Günther diese Andeutungen nicht, sondern sagt, dass Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn den Teamgedanken leben. Auch Laschet nimmt den Wunsch wahr, den neuen CDU-Vorsitzenden nicht erst im Dezember zu küren, doch von seiner Kandidatur zurückzutreten, um das Verfahren zu beschleunigen, kann er sich offenbar nicht vorstellen.
Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, denn unser Landesverband hat den Vorschlag eines Teams gemacht und wir werben jetzt dafür, dass möglichst viele an diesem Team sich beteiligen, denn es kommt darauf an, wie sich die Union aufstellt für die nächsten 10 Jahre.
Auf eine Wattwanderung vor Dutzenden Fernsehkameras hat Armin Laschet bei seinem Besuch in Schleswig-Holstein verzichtet. Außergewöhnliche Bilder bekamen er und die Medien trotzdem geboten. In einer verdunkelten Halle treibt in einem Becken eine einsame Rettungsinsel. Mehr als 2 Meter hoch schlagen die Wellen, gegen die ein Mann im Schutzanzug bei dieser Übung ankämpft. Er schafft es in die Rettungsinsel, reckt ein rotes Licht in die Höhe, während aus Lautsprechern sehr realistischer Hubschrauberlärm dröhnt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident beobachtet all dies vom Beckenrand aus. Ob es am Ende einfacher ist, sich als Windkraft-Servicetechniker auf hoher See in Sicherheit zu bringen oder das Kanzleramt zu erobern, weiß allerdings wahrscheinlich auch Armin Laschet nicht.
Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU, zu Besuch bei seinem Kollegen in Schleswig-Holstein, und beobachtet hat das Johannes Kulms. Die Corona-Krise hat vieles auch über den medizinischen Bereich hinaus offenbart, beispielsweise, wie sehr die Landwirtschaft in Deutschland von Erntehelfern abhängig ist. Die durften nach einer kurzen Zeit der Unsicherheit vor einigen Monaten dann doch einreisen, denn zumeist kommen sie aus dem Ausland, vor allem Osteuropa. Doch die Frage, ob sie auch ausreichend vor dem Virus geschützt sind, lässt sich oft nicht so eindeutig beantworten, durchaus ähnlich übrigens wie in Fleischbetrieben. Christoph Richter hat in Brandenburg versucht, Einblicke zu bekommen.
Die Arbeit der osteuropäischen Erntehelfer im Spreewald ist schweißtreibend. Sie liegen auf utopisch aussehenden Erntemaschinen, den sogenannten Gurkenfliegern, und sammeln in rasender Schnelligkeit Gurken vom Feld. Danach sitzen die erschöpften Arbeiter vor ihren meist beengten Unterkünften, grillen, trinken ein Bier. Mit den aus Rumänien, Polen oder der Ukraine kommenden Saisonarbeitern ins Gespräch zu kommen, ist so gut wie unmöglich. Keiner will reden, alle ducken sich weg, schütteln energisch mit dem Kopf, wenn man mit ihnen über den Gesundheitsschutz zu Corona-Zeiten, die Situation in den Unterkünften sprechen will. Die Angst, den Job zu verlieren, ist groß, denn so mancher Landwirt hat zu harschen Mitteln gegriffen, um die Saisonarbeiter vor dem Virus zu schützen, wie es heißt. So auch Landwirt Christoph Knösels, Geschäftsführer eines Spreewälder Gurkenanbaubetriebes in Kasel-Golzig. Das liegt auf halber Strecke zwischen Potsdam und Cottbus.
Wir haben also ein Verbot den Mitarbeitern erteilt, dass Fremde mit in die Unterkünfte rein dürfen. Da haben wir sozusagen Eingriff genommen, weil wir große Sorgen vor Corona haben. Wenn der einer von denen Corona bekommt, dann kann ich hier den Laden zumachen.
Schon wer sich den Saisonarbeitern nur nähert, wird sofort wild gestikulierend verscheucht. Einzelne Arbeiter, die dennoch reden wollen, werden von anderen Erntehelfern sofort unsanft zur Seite geschoben, ernten böse Blicke der eigenen Kollegen. Für Gewerkschafter Benjamin Wodrich von der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt, kurz IG Bau, nichts Ungewöhnliches. Er kennt diese Situation, wenn er als sogenannter aufsuchender Gewerkschafter im Spreewald unterwegs ist, um die Erntehelfer vor Ort über ihre Rechte aufzuklären. Und er habe beobachtet, sagt Wuderich, dass die Corona-Maßnahmen keineswegs in der Form eingehalten werden, wie es die Landwirte immer versprechen würden. Die osteuropäischen Landarbeiter würden weiterhin in Bussen eng aneinandergedrückt, ohne Maske, auf die Felder gebracht. Corona-Tests habe es seines Wissens überhaupt nicht gegeben.
Die Unterkünfte sind ja teilweise auch noch mal sehr weit von den eigentlichen Arbeitsstätten entfernt. Also es handelt sich dann um so kleinere Transporter, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass dort Corona-Maßnahmen eingehalten werden können, alleine aufgrund der Enge in so einem Transporter. Und haben beobachtet, und die Regelungen sind ja eigentlich andere, dass halt eben nicht vier Leute in einem Zimmer untergebracht werden.
Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen. Wenn das Prinzip nicht umgesetzt werden kann, ist bei der Belegung von Mehrbettzimmern der Flächenbedarf im Schlafbereich von 6 Quadratmeter auf 12 Quadratmeter zu verdoppeln. Etagenbetten dürfen grundsätzlich nur einfach belegt werden.
Vorgaben, die viele Landwirte nicht einhielten, meint Gewerkschaftssekretär Benjamin Wuderich. Den Mehraufwand, die Mehrkosten könnten sie meist nicht stemmen, weshalb viele Saisonarbeiter wie gewohnt in den üblichen Unterkünften untergebracht würden. Gurkenanbauer wie Christoph Knösels sind nicht gut auf die Gewerkschaften zu sprechen. Rücksichtslos hätten sie versucht, auf sein Betriebsgelände in die Unterkünfte der Erntehelfer zu gelangen, unter Missachtung aller Corona-Schutzregeln.
Die Gewerkschaften haben sich nicht daran gehalten, deswegen bin ich im Augenblick sehr enttäuscht von den Gewerkschaften. Zumal die ja bei uns schon jedes Jahr kommen und eigentlich wissen müssten, dass bei uns alles in Ordnung ist.
400 Saisonkräfte aus Polen, Rumänien und der Ukraine arbeiten auf den Feldern von Landwirt Knösels, um die etwa 6.500 Tonnen Spreewaldgurken zu ernten. Zum Schutz der zumeist männlichen Erntehelfer habe er auf die Felder 12 mobile Hygienestationen gestellt. Auf den Gurkenfliegern, den Gurkenerntemaschinen, liegen die Erntehelfer eng nebeneinander. Jetzt aber getrennt durch eine Folie.
Unsere Existenz hängt davon ab. Wenn hier ein Corona-Fall ist und der Laden wird dicht gemacht, dann war's das. Dann können wir zumachen. Das überleben wir nicht. Wir haben für unsere Haupterntemaschine, den Flieger, eine separate Hygieneanweisung gemacht, wie die Mitarbeiter sich auf der Maschine zu verhalten haben. Wir haben uns beispielsweise dazu entschieden, dass jeder Mitarbeiter eine 100 Milliliter Handhygieneflasche bekommt. Bevor er was isst, bevor er anfängt mit der Ernte, kann er sich die Hände desinfizieren.
Die Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsbetrieben sei kompliziert, sagt Gewerkschafter Wuderich. Die Behörden müssten mehr Druck auf die Landwirte ausüben, fordert er. Nur Kontrollen könnten den Schutz der Saisonarbeiter gewährleisten.
Aber was wir sehen, und wenn das sich nicht anders umsetzen lässt, dann würde es schon nicht anders gehen, als dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die Besuche auf den Feldern wahrnehmen.
Neben Gewerkschaftern klagen auch Erntehelfer Vermittlungsagenturen, dass die Unterkünfte in so manchem Erntebetrieb problematisch seien. Der Belitzer Spargelbauer Jürgen Jakobs schüttelt den Kopf. Er hat 270 Saisonkräfte beschäftigt. Die Kosten der Unterbringung waren immens, sagt er.
Wir hatten deutlich mehr Aufwand für Übernachtungen, auch für die Reisekosten natürlich. Wir gehen davon aus, dass wir pro Arbeitnehmer rund 500 Euro mehr Aufwand hatten. Aber ich muss sagen, man hat sehr gut mit dem Amt für Arbeitsschutz zusammengearbeitet. Es hat Begehungen gegeben, es hat Hygienebelehrungen gegeben. Es hat dann auch von staatlicher Seite diverse Überprüfungen gegeben.
Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes Brandenburg wurden bei 16 überprüften Spargelbetrieben insgesamt 21 Mängel festgestellt. Davon wurden 11 als geringfügig und 10 als mittelschwer eingestuft. Bußgelder wurden keiner verhängt, so ein Ministeriumssprecher. Auch bei Spargelbauer Jakobs waren die Prüfer, aber auch Regierungsmitglieder aus Bukarest kamen, um sich ein Bild über die Arbeitsbedingungen der Landsleute im brandenburgischen Belitz zu machen.
Es kam dann auch zu einem Besuch der rumänischen Arbeitsministerin, die sich die Arbeitsbedingungen hier vor Ort für ihre Landsleute anschauen wollte. Sie hat dann die Unterkünfte besichtigt. Sie hat sich auch von den Mitarbeitern Arbeitsverträge, Unterbringungsverträge aushändigen lassen, hat die gegengelesen.
Beanstandungen? Keine, sagt Jürgen Jakobs und strahlt. Nicht überall läuft es so glimpflich ab. In Bayern mussten kürzlich 2 Gemüsehöfe schließen, weil sich nach Angaben der Behörden 480 Erntehelfer infiziert hatten. In Brandenburg dagegen ist nach offiziellen Angaben bislang kein Erntehelfer an Corona erkrankt. Hier musste kein Landwirtschaftsbetrieb vorübergehend geschlossen werden. Doch darauf könne man sich nicht ausruhen, das wissen auch die Landwirte. Denn optimal, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, sei auch in Brandenburg längst nicht alles gelaufen.
Berichtet für uns von dort unser Landeskorrespondent Christoph Richter. Die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen kannte bis vor 6 Monaten deutschlandweit wohl so gut wie niemand. Und auch Ende Februar, als dort die ersten Corona-Infektionen bekannt wurden, war für viele wohl auch nicht absehbar, dass dort der erste Virus-Hotspot entstehen würde. Passiert ist das aber genau so, und genau ein halbes Jahr später zeigt sich, dass die Gemeinde, die lange zu einem großen Teil unter Quarantäne stand, mit dem Virus zu leben gelernt hat, berichtet für uns Thomas Wenkert.
Wenn es um den Ausbruch des Coronavirus geht, dann wird die kleine Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in einem Zug mit der Touristenhochburg Ischgl genannt. Nur, dass Gangelt vorher niemand kannte. Auslöser für die Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen war wohl eine kleine Karnevalsveranstaltung Mitte Februar in der Ortschaft Langbruch-Harzelt. 300 Jecke feierten hier, mit dabei auch der Mann, der am 25. Februar mit seiner Frau in das Erkelenser Krankenhaus eingeliefert wurde, die ersten beiden Covid-19-Patienten in Nordrhein-Westfalen. Ulrike Platte erinnert sich.
Damals vor einem halben Jahr war das eine sehr sonderbare Situation. Da waren die Straßen selbst ausgestorben. Da fuhr ja kaum ein Auto hier durch. Also der Ort war wie tot. Wir haben wirklich gelernt, damit zu leben. Eigentlich ist das Leben normal. Das Leben findet normal statt. Es gibt ein bisschen weniger Verkehr. Klar, man muss die Maske anziehen, wenn man einkaufen geht. Und es finden natürlich keine Veranstaltungen statt. Dieses gesellige Leben ist schon ziemlich runtergefahren hier.
Die Maske ist zum festen Bestandteil im öffentlichen Leben geworden. Auch das Abstand halten. Sich beim Begrüßen die Hände schütteln, auch das sieht man nicht mehr. Die Menschen haben sich an die neuen Lebensumstände gewöhnt.
Die Menschen haben hier Vorsicht walten lassen und versucht, das, was sie selber machen konnten, Maske tragen, Abstand halten, umzusetzen. Und so, glaube ich, sind wir gut durch diese Krise gekommen.
Was natürlich schon der Fall ist, das Vereinsleben ist reduziert. Im Sommer ein zentraler Punkt bei uns im Ort ist das Freibad, konnte nicht öffnen. Insofern gibt es sicherlich Einschränkungen, wie das überall in Deutschland der Fall ist. Das ist ja auch der Fall.
Aber nicht nur das Einhalten der Corona-Vorschriften sieht der Heinsberger Landrat Stefan Pusch als Grund dafür, dass sich die Region relativ schnell von der Krise erholt hat. Aktuell sind noch 50 Menschen im Kreis Heinsberg an Covid-19 erkrankt. Pusch sieht noch einen weiteren Grund.
Hier kennt ja jeder einen, der, nicht vielleicht einen, der gestorben ist, aber einen, der einen schweren Krankheitsverlauf hatte, Angehörige, Verwandte, Bekannte. Man weiß, dass das keine eingebildete Geschichte ist, sondern dass es wirklich auch eine sehr ernstzunehmende Erkrankung ist. Und ich glaube, dass die Leute deswegen ein etwas anderes Bewusstsein entwickelt haben, als vielleicht jemand, der, ich sag mal, in Norddeutschland mal gehört hat, da war jemand, der mal an Corona erkrankt ist.
Pusch hat sich als Krisenmanager bundesweit einen Ruf gemacht. Der CDU-Politiker ist rigoros vorgegangen. Im Kreis Heinsberg schlossen als erstes die Schulen und Kindergärten bundesweit. Und auch jetzt macht er deutlich, dass er gegen Karnevalsveranstaltungen ist. Die Belastung für die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes sei einfach zu hoch. Hunderte Überstunden seien schon aufgebaut worden. Karneval ist für Pusch ein unnötiges Infektionsrisiko.
Wenn wir jetzt neben der nötigen Kontrolle von Schulen, Kindergärten, da haben wir schon genug mit zu tun, das aufrechtzuerhalten, noch nicht nötige Infektionsgeschehen dazu bekommen würden, dann weiß ich nicht, ob wir das alles noch mit den Ressourcen, die wir haben, bewältigen können. Und dann denke ich, dann muss man Prioritäten setzen und sagen, das, was jetzt wirklich nötig ist, das müssen wir aufrechterhalten, denn wir möchten alle nicht in eine Situation reinkommen, wo wir nachher die Schraube wieder anziehen müssen.
Weiter unter der Corona-Pandemie leiden vor allem die Restaurants oder auch die kleinen Geschäfte. Michaela Lohmanns ist seit 28 Jahren Chefin eines Friseursalons in Gangelt.
Es war natürlich schlimm und heftig. Unser Umsatz war natürlich die erste Zeit um 50% eingebrochen. Dann kam der Shutdown, gar kein Umsatz. Soforthilfe war dann ja auch ein Schuss nach hinten. Bis jetzt, man muss ja mal abwarten, ist ja stillgelegt worden. Ja, und jetzt kämpfen wir auch noch ein bisschen, weil die Kunden sind schon sehr zurückhaltend. Ne? Viele Kurzarbeit.
Gangelt war der erste Corona-Hotspot in Nordrhein-Westfalen. Die mehr als 12.500 Einwohner haben in den vergangenen 6 Monaten gelernt, mit den neuen Vorschriften und Einschränkungen, die bundesweit gelten, umzugehen. Vieles, was vor einem halben Jahr noch nicht denkbar war, ist mittlerweile zur Realität geworden.
Berichtet aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen Thomas Wenkert am Ende dieser Ausgabe von Deutschland heute. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.